Schließlich kam das Pfingstfest. An diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Feuerflammen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie es der Geist ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen herbei. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Ihr kennt die Geschichte alle gut. Das Pfingstfest kommt und es verändert alles für die Jünger. Sie waren in Jerusalem zusammen, waren dort geblieben. Jesus war zurückgegangen in die unsichtbare Welt zu seinem Vater. Er hatte sie aufgefordert, bleibt in Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist euch gegeben wird und auf euch kommt. Immer wieder hatten sie Kostproben von diesem Heiligen Geist schon bekommen in der Zeit mit Jesus zusammen. Zum Beispiel, als Jesus sie ausgesandt hat und sagt, geht und verkündet das Reich Gottes und heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus. Sie hatten schon geschmeckt, was es heißt, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Aber jetzt war da dieses große Verlangen nach mehr. Nach einer anderen Qualität. So lebendig und kräftig vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, wie es Jesus ihnen vorgelebt hatte. Wie es ist, wenn er einen ganz füllt. Und Jesus hatte es ihnen ja versprochen. Er hatte gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Und die gleiche Verheißung gilt für uns. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und wir sind heute Morgen zusammen mit der gleichen Sehnsucht, mit dem gleichen Verlangen nach dem Heiligen Geist. Wollt ihr mehr erfüllt sein von ihm? Amen? Wir haben das eben gelesen, wie der Heilige Geist kommt. Und hinterher haben die Jünger versucht, es in Worte zu fassen, das, was eigentlich unbeschreibbar ist. Sie schreiben, wie das Rauschen eines gewaltigen tropischen Gewitterregens, wie zerteilte Feuerflammen auf den einzelnen Köpfen. Sie versuchen, Bilder zu finden, die beschreiben, was da passiert ist. Aber was sie beschreiben, das sind ja nur die äußerlichen Begleiterscheinungen. Das Eigentliche, was passiert, ist ja unsichtbar. Denn es passiert in den Jüngern. Der Heilige Geist kommt auf sie und es verändert sich in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen, in ihrem Herzen. Wirkt diese Kraft. Sie werden erfüllt von seiner Liebe, von seinem Mut, von seiner Freiheit. Völlig verändert. Die Leute, die sich vorher im abgeschlossenen Haus getroffen haben, möglichst die Fensterläden zuhalten, nur nicht auffallen, da strömt die Menschenmenge zusammen. Und was machen sie? Raus! Den Leuten begegnen, mit den Leuten reden. Alles ändert sich. Mutige Verkündiger auf der Straße. Wahnsinn. Und dann heißt es da so lapidar, das waren 120 Leute zusammen, an diesem Tag fügte der Herr 3000 zur Gemeinde hinzu. Wer rechnen kann, weiß, wie viel jeder Einzelne gewonnen hat oder der Herr hinzugefügt hat. Das Verhältnis ist 1 zu 25. Nicht schlecht für einen Tag. Sie leben in großartigen Zeiten, die Jünger, Zeiten der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und was passiert da alles in den folgenden Wochen? Gelähmte werden geheilt. Die Jünger geben mutig Zeugnis vor der Regierung, vor dem Hohen Rat. Petrus wird aus dem Gefängnis befreit. Die Gemeinde explodiert. Ständig kommen neue Leute dazu. Sie kriegen die Sache gar nicht mehr gehandelt, die Jünger. Sie berufen 7 Diakone, die sich um die Armen, die Witwen und Waisen kümmern. Wisst ihr, es gibt in diesen Wochen nur eine Richtung. Und die ist vorwärts und aufwärts und wachsen und größer werden. Die Gemeinde schwebt auf Wolke 7. Alles ist happy clappy. Und es könnte immer so weitergehen. aber es folgt die kalte, eiskalte Dusche. Stephanus, einer der sieben Diakone, gibt mutig und es steht da, erfüllt vom Heiligen Geist, gibt Erzeugnis. Und was ist die Quittung, die er bekommt? Er kommt in den Himmel. Aber vorher wird er leider auch noch gesteinigt. Er ist tot. Und die Gemeinde rutscht von heute auf morgen in ihre erste Verfolgung hinein. Liebe Geschwister, in Klammern gesagt, das kann wieder passieren. Deswegen ist es an uns immer auch beständig für unsere Regierung zu beten. Weil es bewegen sich Dinge in der unsichtbaren Welt, Gleichgewichte können sich verschieben. Wir sind gerufen, einzustehen dafür. Heute wollen wir ganz besonders den Text betrachten, wer es mitlesen möchte, Apostelgeschichte 8 ab Vers 1. Noch am selben Tag, steht da, brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen, zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samaria. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Heute feiern sie noch Gottesdienst, morgen werden sie verfolgt, übermorgen fliehen sie alle in Panik und sind zerstreut in alle vier Winde. Überall hin um Jerusalem herum. Sie haben Angst, verschleppt zu werden, ins Gefängnis zu kommen, vielleicht gefoltert zu werden, getötet zu werden. Die Gemeinde flieht. Bis auf wenige Ausnahmen, nur die Apostel harren aus, zerstreuen sie sich. Und natürlich werden die sich Fragen gestellt haben. Wie konnte Gott das zulassen? Ist das sein Wille? Wir springen nochmal zurück. Sein Auftrag und seine Verheißung an die Jünger war ja gewesen, ihr werdet meine Zeugen sein. Und wisst ihr wo? In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Der Auftrag steht. Einige fromme Männer, Vers 2, bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Paulus ganz vorne mit dabei, ein Verfolger, ein Täter. Es ist seine eigene Entscheidung und doch wird Gott diesen Mann, wie wir ja wissen, hinterher ganz anders gebrauchen. Liebe Geschwister, ohne diese Verfolgung hätte sich das Evangelium gewiss nicht so schnell verbreitet. Denn dass die Geschwister von selbst gesagt hätten, prima, hier ist es gut, aber jetzt alle raus aus Jerusalem, verteilt euch auf ganz Judäa und Samarien und fangt an zu evangelisieren. Oh, das wäre genau gewesen wie bei uns. Ist nicht meine Gabe. Ich habe Kinder. Ich muss so viel arbeiten. Ich habe Angst. Die Leute damals, die waren nicht anders als wir auch. Und es ist so ein bisschen, der Herr wirkt nicht das Böse. Aber er benutzt es, um seine Ziele zu erreichen trotzdem. Ihr gedachte, das Böse zu machen, aber der Herr gedachte, es gut zu machen. Er sitzt im Regiment, er will das Böse nicht, aber er gebraucht es hier. Und die Verfolgung bewirkt das Gegenteil von dem, was der Saulus und seine Spießgesellen wollen. Sie wollen die Flamme des Evangeliums klein machen. Und was passiert, indem sie Leute verfolgen, wirkt das wie ein Brandbeschleuniger. Vorher war das ein Feuer und jetzt hauen die quasi mit der Schaufel rein, die glühenden Kohlen fliegen in alle Richtungen, aber sie hatten gedacht, die Kohlen gehen aus. Aber es geht umgekehrt. Die Kohlen fallen in eine trockene, vorbereitete Umgebung und überall fängt es an zu brennen. Der Same verteilt sich an viele Orte, wie bei so einer Pusteblume, du pustest rein und verteilt sich überall hin. Selbst wenn das Böse zu triumphieren scheint, es ist nur ein Teiletappensieg. Aber am Schluss gewinnt immer das Evangelium und gewinnt das Reich Gottes. Der Heilige Geist wirkt, er macht es häufig anders, als wir es erwarten würden. Die hatten ein Zielfoto zu sagen, es bleibt so, wie es jetzt ist, wie es in dieser ersten Zeit war. Alles locker, alles flockig, alles angenehm. Und dann kommt es so ganz anders. Vers 4, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Die Leute sind anhaltend verändert durch den Heiligen Geist. Sie sind erfüllt mit ihm und das muss raus. Auch durch die Verfolgung verstummen sie nicht. Die verkriechen sich nicht ängstlich und sagen, das wollen wir nur kein zweites Mal erleben. Wir verstecken uns lieber, halten unseren Mund, passen uns schön an. Sondern sie können nicht schweigen von der Hoffnung, die in ihnen ist. Der Heilige Geist macht sie zu feurigen Evangelisten. Denn wes das Herz voll ist, des läuft der Mund über. Das muss raus. Das kommt raus. Die Liebe ist so stark, dass sie die Furcht überwindet. Die Menschenfurcht, die Angst, auch die schlechten Erlebnisse, auch die Traumata, die entstehen. Die Liebe ist stärker. Gib doch heute Morgen, wir werden nachher noch die Gelegenheit haben, dem Heiligen Geist die Erlaubnis zu sagen, füll mich mehr. Mehr von dir in meinem Leben. Vers 5, unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Das müsst ihr euch vorstellen. Der hat gerade eben miterlebt, wie sie seinen Mitstreiter, den Stephanus, auch einen der Diakone, umgebracht haben, weil er von Jesus geredet hat. Und jetzt am fremden Ort als Flüchtling hat er nichts Besseres zu tun, der Philippus, als ebenfalls wieder von Jesus, dem Messias, zu reden. Erfüllt vom Heiligen Geist. Liebe Schwestern und Brüder, der Heilige Geist ist nicht da für dein nettes Gefühl. Amen? Amen? Es tut mir leid, dass ich euch sagen muss, aber er ist nicht zuerst da für dein nettes Gefühl. Das ist eine Nebenwirkung, aber nicht das Ziel der Sache, nicht die Hauptsache, weswegen Gott uns seinen Heiligen Geist schenkt, sondern der Heilige Geist ist immer da, um uns Jesus ähnlicher zu machen und um uns fruchtbarer zu machen in dieser Welt. Dass wir anderen dienen können. Die Jünger sind berufen, Zeugen zu sein in Jerusalem. Und jetzt sind sie eben bis Samarien schon gekommen hier, der Philippus, und er setzt das um. Und wenn ich in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs bin, ist es keine harte Aufgabe, sondern es sprudelt aus mir heraus. Es freut mich, wenn ich es tun kann. Das heißt nicht, dass es nicht auch hart sein kann und dass ich auch Schwieriges dabei erlebe. Und diese Kraft, die hier weitergeht, Philippus, das zündet in Samarien. Die sind wie vorbereitet, ausgehungert, die warten nur darauf, dass einer kommt und ihnen die gute Nachricht bringt. Und das steckt, wenn auch oft gut verborgen, in jedem Menschen drin, weil Gott hat uns so geschaffen. Diese tiefe Sehnsucht zu wissen, wofür bin ich da, bin ich geliebt, wo gehe ich hin, hat mein Leben Sinn. Die Menschen verbergen das gut und betäuben das auf verschiedenste Arten, aber das steckt in jedem drin. Und wenn Gott uns den Punkt zeigt, der Heilige Geist, wo der andere empfangsbereit ist, dann reicht ein Moment. Und alles verändert sich. Scharen von Menschen hörten Vers 6 mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Philippus ist unterwegs in Vollmacht, das heißt, wie er vom Reich Gottes spricht, die Leute hören deswegen gut zu, und er ist unterwegs in der Kraft des Heiligen Geistes, das zeigt sich, indem er Zeichen und Wunder seine Predigt begleiten. Vollmacht und Kraft, das ist das, was wir brauchen, um Menschen zu erreichen. Und das Ziel aller Wunder ist genau das, das Wort vom Reich Gottes, vom Evangelium zu bestätigen und zu bekräftigen. Neugierig zu machen. Die Leute werden neugierig, sie werden angezogen, da passiert was. Da ist Kraft, da ist Leben. Und der Heilige Geist ist uns gegeben zum Dienen, um anderen Gutes zu tun. Amen? Und wer sich ausstreckt nach mehr vom Heiligen Geist, muss jeder wissen. Der sagt damit auch automatisch, Herr, ich bin bereit, dir mehr zu dienen. Wer sich ausstreckt nach dem Heiligen Geist, sagt automatisch: Herr, ich bin bereit, dir mehr zu dienen. Hier bin ich, gebrauch mich. Wir haben das gesungen. Was soll ich sagen? Was soll ich tun? Ich lege alles hin vor dich, Herr. Gebrauch mich. Und hier heißt dann Vers 7, bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Krüppel wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Müsst ihr euch vorstellen, eine ganze Stadt und da reicht ein Geistträger. Einer, in dem der Heilige Geist eingezogen ist und wohnt. Und er macht den Unterschied. Die Dämonen fahren aus, links und rechts und raus. Und die Gelähmten laufen. Die ganze Stadt ist begeistert. Stellt euch das in Heidelberg vor. Die ganze Stadt ist begeistert von Jesus. Die bösen Geister fahren aus. Die Kranken, die Uniklinik weiß gar nicht mehr, was sie machen soll. Gut, da kriegen wir noch ein Verfahren an den Hals. Ha. Stellt es euch einfach vor. Es war natürlich anders damals und trotzdem für das Erlebnis der Leute war es genau das. Einfach unvorstellbar. Der Hammer. Und deswegen sind die alle so interessiert. Schon seit längerem hatte ein Magier namens Simons diese Stadt zum Schauplatz für sein Wirken gemacht. Er trat mit dem Anspruch auf, ein Meister der Magie zu sein und seine okkulten Fähigkeiten setzte die Einwohnerschaft von Samarien in Erstaunen. Liebe Geschwister, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Der Magier, der Okkultist, der ist bereits in der Stadt. Der hat schon Einfluss auf die Leute. Die Mächte der Gegenseite arbeiten. Und wundere dich nicht, wenn du tiefer hineingehst ins Leben und ins Wasser des Heiligen Geistes, dann ist eine Konfrontation mit der dunklen Seite vorprogrammiert. Es geht einfach nicht anders. Mächte und Gewalten müssen dann konfrontiert werden. Vers 10, auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der ganzen Bevölkerung. Sie sagten, dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person. Die Leute nannten ihn die große Kraft. Die Menschen können das nämlich nicht unterscheiden. Was ist die Quelle seiner Kraft? Weil sie noch geistlich blind sind. Vers 11, sie standen völlig unter seinem Bann. So sehr hatte er sie immer wieder mit seinen Zauberkünsten fasziniert. Ja, unter einem Bann. Die Leute sind nicht frei. Die sind dorthin gezogen. Sie können nicht widerstehen. Wie anders ist es jetzt, als Philippus auftritt? Er ist immun gegen diesen Magier. Erfüllt von einer größeren Kraft. Vergesst nie, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Wir müssen die dunklen Mächte nicht fürchten, denn Jesus hat bereits gesiegt. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über die Person und das Werk von Jesus sprach, wandten sie sich Philippus zu, also ab von diesem Magier, und schenkten ihm Glauben. Und Männer und Frauen ließen sich taufen. Wow, eine kraftvolle Verkündigung. Wie Jesus selbst, nicht nur mit Worten, sondern mit Vollmacht, mit geistlicher Autorität. Die Menschen, die im Bann des Okkulten waren, werden frei. Sie fangen an zu glauben, sie lassen sich taufen. Jetzt wird es noch besser. Vers 13, auch Simon kam zum Glauben und ließ sich taufen. Halleluja. Dieses Medium, dieser Träger des Okkulten, er selbst kommt zum Glauben und wird frei. Von da an wich er Philippus nicht mehr von der Seite. Die Wunder, die er miterlebte und denen sich Gottes große Kraft zeigte, ließen ihn aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Der ist sehr beeindruckt, als er Christ geworden ist, der Simon. Und er fängt an, Jesus nachzuahmen. Wisst ihr, oft sind ehemalige Esoteriker gute Gläubige. Warum? Sie haben nämlich schon eine Vorbereitung hinter sich. Sie sind sensibel für das Wirken in der unsichtbaren Welt. Das ist das Gute daran. Sie sind geübt daran zu spüren, hier passieren Dinge im Raum, die ich nicht sehen kann. Und das ist ihr Vorteil. Sie haben leider auch einen entscheidenden Nachteil. Also ein Geistträger reicht aus, um viele Menschen zu Jesus zu führen. Und es ist eine sehr aufschlussreiche Geschichte hier. Die Samariter werden Christen, sie glauben an Jesus. Und dafür brauchen sie ja, keiner kann Christ werden ohne den Heiligen Geist. Ich möchte euch das ein bisschen anschaulich machen. Ich habe euch drei Sachen mitgebracht. Nein. Damit diese Samariter Christ werden können, brauchen die eine Anfangsdosis Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist funktioniert es nicht, wird keiner Christ. Aber wie gesagt, es ist nur so eine kleine Anfangsdosis, so ein erstes Schlückchen. Und so können sie Christen werden. Das heißt noch nicht, dass sie komplett erfüllt sind vom Heiligen Geist. Die Apostel in Jerusalem hören davon, dass Leute in Samarien gläubig werden und sie schicken zwei der Apostel hin, um diese Erweckungsbewegung zu unterstützen. Petrus und Johannes schlagen dort auf. Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schicken sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Wir würden vielleicht sagen, oh, lass uns für die Neubekehrten einen Jüngerschaftskurs machen. Nichts gegen Jüngerschaftskurse, prima Sache. Aber es geht hier nicht nur um Kopfwissen, sondern die Apostel kommen und starten eine Gebetszeit für die Gläubigen und sie bitten um den Heiligen Geist. Haben sie den nicht bei ihrer Umkehr erhalten? Ja, in dieser Anfangsdosis schon. Das scheint aber nicht zu reichen, um voll zu werden, erfüllt zu werden vom Heiligen Geist. Vielleicht ist es heute Morgen das Problem von einigen hier unter uns. Du hast entweder noch nicht nach mehr gefragt, weil du Angst hast. Es ist in der geistlichen Tradition, aus der du kommst, nicht üblich. Es wirkt ein bisschen unverschämt, ständig zu bitten, Heiliger Geist, komm und füll mich. Andere brauchen ihn ja auch. Manche sind ja dermaßen bescheiden. Ich will ja anderen nichts wegnehmen. Habe ich alles schon gehört, wörtlich. Nein. Denn zu diesem Zeitpunkt, heißt es hier, war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Keine Frage. Sie hatten angefangen zu glauben, sie hatten sich taufen lassen, aber es war eben nur die Wassertaufe gewesen. Es fehlte noch Fülle. Das hieß nicht, dass sie keine Christen waren. Aber es gab noch ein Mehr an Mehr. Und leider ist das der Status vieler Gläubiger. Auch über viele Jahrhunderte gewesen, weil man es ja auch nicht anders gelehrt hat. Von einzelnen Menschen, von ganzen Gemeinden, von ganzen Kirchen, Familien, über viele Jahre hinweg. Petrus und Johannes, die sind jetzt nicht überheblich und sagen, oh, ihr habt noch gar keinen Heiligen Geist bekommen. Ihr Armen. Ihr seid Samariter, ihr kriegt sowieso nicht. Nein, sie sind bereit, für die Geschwister zu beten und genau das weiterzugeben, was sie auch empfangen haben. Und so sollte es immer sein. Es ist nicht unser Besitz, sondern es ist die Gabe, die zu teilen und zum Dienen da ist. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen sie den Heiligen Geist. Dieses Händeauflegen muss nicht sein. Aber es hilft. Es ist wie so ein Kontaktpunkt für den Glauben. Es ist leichter dann zu empfangen. Und sie beten, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und sie bekommen den Heiligen Geist in einer neuen Qualität, einer neuen Präsenz, einer neuen Kraft. Ein geschütteltes und gerütteltes Maß des Heiligen Geistes. Nicht nur so eine Anfangsdosis, sondern ein ganzes Maß voll. Bis es randvoll ist. So beten sie für sie, so bekommen sie es. In der Pfingsttradition wird das als Taufe im Heiligen Geist beschrieben, genannt. Voll werden im Heiligen Geist. Es ist völlig Schnuppe, wie du das nennst. Hauptsache, es passiert. Amen, ja. Hauptsache, es passiert, du wirst voll des Heiligen Geistes, randvoll. Pfingsten ist nicht nur einmal in Jerusalem passiert. Wir können hier lesen, wenige Wochen später passiert dasselbe in Samarien. Die Leute werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das gibt uns Hoffnung. Wenn es was einmal geht, geht zweimal. Alte Skatspielerregel. Und wenn das dort ging, geht es auch bei uns. Ja, Amen. Der Heilige Geist kann hier und heute 2019 in Heidelberg genauso ausgegossen werden. Du kannst genauso voll werden, wie das diese Leute, diese frisch bekehrten Leute in Samarien wurden. Und wisst ihr was? Auch der Simon, dieser ehemalige Magier, ist dabei. Steht er nicht, aber vermutlich. Alle wird gebetet. Wenn der immer beim Philippus rumgelaufen ist, war der vermutlich der Erste in der Schlange, der gesagt hat, ich auch, hier, Hände. Gar nicht erst aufhören. Ich brauche Gebet. Ja, ihr kennt diese Leute, die immer in der Schlange als Erste da stehen. Die Segner wissen, wovon ich spreche. Das ist nicht schlecht. Als Simon das sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Johannes und Petrus Geld an und sagte, gib mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Wie gesagt, manches ist gut, wenn man vorher schon esoterisch unterwegs war, manches eben nicht. Denn es führt zu manchem Irrtum. Er denkt, das wäre eine prima Geschäftsidee, für andere zu beten, dass sie den Heiligen Geist kommen. Und er hat da ganz Wesentliches nicht verstanden. Denn es heißt, umsonst habt ihr es bekommen, ihr habt nichts dafür getan, umsonst sollt ihr es weitergeben. Also nicht umsonst in der Weise, dass es nicht wirksam ist, sondern in der Weise, hey, nicht bezahlt, es ist kein Geschäft. Wir sollten aus Dingen der Bibel kein System machen, um es dann immer so anzuwenden, so kleinkariert ist das nicht. Aber manchmal hilft uns, etwas zu strukturieren, es zu verstehen. Wir können hier drei Ebenen erkennen. Anfangs die Dosis des Heiligen Geistes, volles Maß, mit dem wir erfüllt werden. Aber der Simon ist ein schlauer Kerl, der sagt, nee, ich will nicht nur ein volles Maß für mich haben. Ich will das so haben, wie ihr das habt, Petrus und Johannes. Ich will anderen die Hände auflegen können und wenn ich bete, dass die auch voll werden des Heiligen Geistes. Er merkt, das hat noch einmal eine andere Qualität. Und das ist quasi die dritte Stufe. Ich werde nicht nur voll, sondern ich schließe mich an die Quelle selbst und kann dann auch alle anderen voll machen. Das ist die Gabe der Apostel hier. Und das ist das, wozu jeder Christ auch berufen ist. Wir sollen weder stehen bleiben bei der Anfangsdosis, noch damit zufrieden zu sein, ich habe alles, was ich brauche, jetzt ist gut. Sondern das Ziel, wozu Jesus uns berufen hat, ist zu sagen, du sollst eingeschlossen sein an die Quelle und durch dich soll der Heilige Geist strömen zu vielen anderen, ins Leben, in unsere Gesellschaft, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz, in deine Schule, egal wo du bist, egal was du tust, du sollst solch ein Kanal sein, meiner Liebe, meiner Kraft, meiner Wahrheit, meines Heiligen Geistes. Amen. Die Jünger sind da ziemlich rabiat. Die sagen, zur Hölle mit dir und deinem Geld, fuhr Petrus ihn an. Zu denken, was Gott schenkt, könnte man kaufen. Er versteht es noch nicht. Wie gesagt, Petrus ist deutlich. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber wie ist das jetzt bitte schön mit unserem Pfarrer? Der bekommt ja auch Geld. Das ist richtig. Bin ich auch dankbar für. Aber ich bekomme das Geld nicht, wenn einer zu mir kommt und sagt, oh, ich bräuchte Gebet. Könntest du für mich beten? Dann hole ich nicht hinterher meinen Quittungsbogen raus und sage, macht 53 Euro. Sondern man hat es ja ganz bewusst so geregelt. Es wird ja auch im Neuen Testament so beschrieben, sagen, Leute werden freigesetzt für einen vollzeitlichen Dienst, indem man ihnen Geld dafür gibt, aber eben nicht für einzelne Dinge, die sie tun. Sie bekommen ein Gehalt dafür, dass sie da sind, aber nicht dafür, was sie für Einzelne tun. Und es ist immer gefährlich, wenn es sich so fokussiert zu sagen, ach, für Dinge, die ich getan habe, einzeln getan habe, dafür erhalte ich Geld. Wird hier zurückgewiesen. Du hast keinen Anteil an dieser Kraft und kein Anrecht auf sie, denn in deinem tiefsten Inneren bist du nicht aufrichtig vor Gott. Der Simon ist einfach noch unreif. Er ist erst frisch zum Glauben gekommen, er versteht manche Prinzipien des Reiches Gottes noch nicht und deswegen wäre es gefährlich für ihn, diese Gabe schon zu haben. Denn er wäre in der Gefahr, sie zu missbrauchen, für seine eigenen Interessen oder auch in anderer Weise. Deswegen heißt es ja auch in der Schrift, legt nicht zu schnell den Leuten die Hände auf. Nimmt sie nicht zu schnell für irgendwelche Ämter. Gebt ihnen die Zeit, gesund zu wachsen. Und erst dann beruft sie hinein. Denn Hochmut und Missbrauch, das sind die beiden Mittel, mit denen der Feind versucht, Leute, die er anders nicht stoppen konnte, zu Fall zu bringen. Deswegen erst reifen, dann das auch haben. Das meint jetzt aber wiederum nicht, dass du 25 Jahre irgendwelche Seminare besuchen musst. Du musst dir einfach vorstellen, dieser Mann ist frisch zum Glauben gekommen. Er hat seine okkulte, spirituelle, spiritistische Vergangenheit noch nicht bearbeitet und bereinigt. 2 Jahre später sieht das vielleicht schon ganz anders aus bei ihm. Vielleicht auch schon 1 Jahr später, vielleicht schon 3 Monate später. Also warte nicht ewig, aber manchmal ist es wichtig, Dinge erst zu klären. Er sagt dann, Petrus sagt zu ihm, bereue deine Verschlagenheit und bete zum Herrn. Vielleicht findest du Vergebung für deine üblen Absichten. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist und dass das Böse dich fest im Griff hat. Simon erwidert, bete für mich, dass nichts von dem eintrifft, was du sagst. Er ist bereit, sich korrigieren zu lassen. Er ist bereit zu sagen, oh, das will ich auf keinen Fall, ich will dranbleiben. Liebe Geschwister, ich habe es schon oft gesagt, ich sage es gerne immer wieder, der Herr hat kein Problem mit Sünde. Und er hat eine sehr hohe Sündentoleranz. Er hat nur ein Problem mit Sünde, die nicht bekannt wird. Und wenn wir sagen, es ist alles in Ordnung, dann steht es zwischen ihm und uns. Aber sobald ich komme und sage, hast du mir leid, Schwamm drüber, Jesus übernimmt es, Neustart, weiter geht's. Nachdem Petrus und Johannes Jesus als den Herrn bezeugt und seine Botschaft bekannt gemacht hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie das Evangelium noch in vielen anderen Orten Samariens. Vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, die Summe der heutigen Predigt, ist die Berufung jedes einzelnen Christen. Amen. Und es passiert in folgendem 3 Schritt. Wir werden gläubig, indem wir eine Anfangsdosis des Heiligen Geistes haben. Wir lassen für uns beten und werden voll des Heiligen Geistes. Wir strecken uns nach mehr aus, schließen uns an die Quelle selbst an, werden Teil davon, dass durch uns diese Quelle fließt und Leben und Kraft durch uns weitergegeben werden kann. Dieses für dich ist nur ein Zwischenschritt zu dem hin für andere. Wer um mehr vom Heiligen Geist bittet, sagt damit automatisch, Herr, gebrauch mich mehr, ich bin bereit, dir mehr zu dienen. Amen.